Moin, moin und herzlich willkommen zum Sting Talks Podcast, dem witzigsten Witze-Podcast, wie der Kollege aus dem fernen anderen Sein von Deutschland. Jetzt aber auch neuerdings, wie ich auf Facebook sah, Kameraquint ist und nicht nur der Masterregisseur. Hallo Flo.
Guten Tag, Mr. Stalker, und Sting, Fotograf.
Ja. Und natürlich begrüßen wir auch wieder den Herrn der Ringetechnik und des neuen Insnider-Podcastes und auch hier der Technik-Guru, möchte man ja fast schon sagen, Max Snyder.
20 Millionen Dollar. Um wieder ein Stichwort aus der heutigen sehr guten Folge zu bringen, die im
Gegensatz
zur letzten Folge einen, also überhaupt einen Cliffhanger hat und auch einen Mega-Cliffhanger hat.
Mega-Cliffhanger, jetzt pack mal nicht
genau.
So
raus.
Also auf jeden Fall hat sie einen Cliffhanger, den die letzte Folge nicht hatte.
Ja, der kommt, der Sting und ich glaube, wir reichen uns schon wieder die Hände, weil wir, glaube ich, in dem Aspekt wieder dasselbe denken.
Ihr seid wieder so Dödel, ne?
Aber ey, bevor wir uns streiten, sollten wir vielleicht die anderen Punkte davor schon mal machen.
Auch ich würde jetzt mal sagen, bevor ihr Kinder euch wieder unnötig streitet, wir fangen mal wie immer chronologisch vorne an. Und da möchte ich gleich mal ganz deutlich zum Ausdruck bringen, dass allein von der ersten Sekunde an diese Kameraeinstellung schon wieder so brachial genial ist und mich so extremst auch an Breaking Bad erinnert hat, weil da haben sie wahrscheinlich wieder so eine GoPro an der Stange montiert, um das quietschende Reifenelement von Jimmys Schiebewägelchen zu präsentieren.
Ja.
Ja, sehr gut gelungen und ein pornöser Einsteiger.
Ich habe erst gedacht, dass er jetzt da so ein, ja, Minijob oder irgendwie sowas hat in der Anwaltskanzlei, aber dann hat man schon irgendwie gesehen oder gemerkt, so, das spielt offensichtlich dann deutlich früher.
Was? Hallo? Sound?
Ja, ich höre dich.
Ja, du hörst mich vielleicht, aber ich habe jetzt keinen einzigen Ton gehört.
Jetzt auch nicht? Hallo?
Oh, Mumble spackt schon wieder ab.
Ah, super.
Ja. Ich höre euch ganz normal. Ohne.
Ja. Das ist ja schön.
Verzögerer oder so oder Qualitätseinbußen. Ja, liegt vielleicht an dir irgendwie. Mach mal alles aus, was nicht Internet haben muss.
Mach mal alles aus, was nicht Internet haben muss.
Ja.
Hier hat nichts Internet.
Dropbox, all den ganzen Quatsch, was ich gerne mal die ganze Leitung nimmt.
Genau, also bei Dropbox, da ist gerade, da lade ich gerade die ganze Welt runter. Das ganze Welt-Internet.
Ja, wenn du Dropbox anhättest, würden wir mich jetzt gar nicht hören.
Dropbox ist an.
Ja, meine Dropbox an sich ist zwar an, aber da ist ja nichts, was lädt
ja,
oder zieht.
Ja, trotzdem.
Außerdem habe ich 100 Mbit, also das kann keine Ausrede sein.
Oh,
ja, keine Ahnung.
Nein, wieso hat denn jetzt schon wieder jemand mehr als ich?
Wenn du 16 hast, dann hat jeder mehr als du.
Ja, selbst ich.
Also fast.
Ey, 16 ist irgendwie das neue 6. Vor ein paar Jahren war das doch mega krass. Heutzutage ist das schon wieder scheiße.
Ja, das war vor 10 Jahren mega krass oder vor 5.
Ja.
Was war das Letzte, was du gehört hast?
Ich sagte, das ist eine coole Szene und dann hast du angefangen, ja, du hast gedacht, er hat einen Minijob und dann
ja, nö, ich hab, ich war die ganze Zeit da und alles. Also, ja, ich dachte erst, es wäre irgendwie ein Minijob in der Gegenwart, aber dann hat man ja relativ schnell gemerkt, okay, das spielt offensichtlich in der Vergangenheit.
In der Tat, was man meistens dadurch serviert bekommt, weil sie ihm dort diese komische Haarschleimtolle irgendwie an den Kopf genagelt haben.
Also spätestens
sehr da dezent das lange, flatterige Haar.
Ja, spätestens als Chuck zu sehen, war ich so, ist der jetzt schon in der Kanzlei? Nee, irgendwie sieht der auch gesünder aus.
In der Tat.
Vor allen Dingen, wenn er in seinem eigenen Büro sitzt.
Ja. Und, erklärt sich. Ja, bei Kim habe ich mir gar nichts gedacht, weil die war ja irgendwie, ist mal nicht in ihrem alten Büro und ja, aber dann erklärt sich ja das Ganze in der Szene, beziehungsweise dann sieht man ja die beiden auch mal etwas länger am Stück und man sieht, okay, die sehen dann noch ein wenig jünger aus sozusagen und es spielt ja kurz bevor so die Serie quasi beginnt. Also vielleicht so irgendwie so ein Jahr oder so, ne?
Könnte man meinen. Kann ich jetzt nicht auf den Punkt bringen. Allerdings muss ich zu der Szene sagen, er marschiert da ja mit seinem Quietschwägelchen durch die Gegend.
Also mindestens.
Und verteilt Post.
Ganz kurz, wie lange hat Chuck schon war er schon zu Hause irgendwie 12 oder 13
Über zwei Monate? Oder genau 2 Jahre. 2 Jahre.
2 Jahre? Nee, war das ja. War das nicht kürzer?
Nee, 18 wurscht. Monate.
18 Monate, ah, okay. Ja, ist ja nicht
wurscht. Also 3 Jahre.
Okay. Nee, ja. Ja, auf jeden Fall, ja, okay, dann ja, kann man sich ja ausmalen.
So um den Dreh.
Wann das war, ja.
Ja. Sei es drum, er zieht da mit seinem Quietschwägelchen durch die Gegend und verteilt da Post. Und dann kommt er an dem Firmenlogo vorbei von, ich kann es mir immer noch nicht merken, HGM oder so.
Hamlin und McGill.
Genau. HHM, ne?
HHM, ja.
Ja. Und dann als letztes geht er ja zu Kim in dieses, ich nenne es mal Kabuff.
Ja.
Und da dachte ich mir so, das sieht fast so ähnlich aus wie das Büro, was sie später hat. Und das hat mich dann verwirrt, ob das jetzt wirklich eine Rückblende ist oder nicht. Und
nee, ich war mir sicher, dass das eben nicht ihr Büro ist, aus dem sie ja kurzzeitig dann raus ist.
Ja, aber nach dem Fauxpas dachte ich mir, vielleicht hätten sie den Keller so versetzt, so wie Stromberg.
Ja, genau, das war auch meine Intention ist so.
Und jedenfalls landet er da und meint so, ja, hier, den kann ich schnell aufmachen. Und macht sie den auf und meint so, ja, hier, nee, hast du geschafft, du Held.
Mein erster Gedanke war so, Scheidungspapiere? Doch, wie sowas? ja. Und wir sehen...
Ich muss gestehen, ich hatte da... gar keinen Grundgedanken. Ich dachte mir so nur, was mag da wohl drin sein? Aber eine Vermutung hatte ich gar nicht. Hatte der Flo denn eine Vermutung?
Generell war ich erstmal ein bisschen überrascht, dass sie halt auch, ich sag mal, low angefangen hat oder am Anfang so eher so halt unten im Keller als
ja, natürlich.
Hilfe gearbeitet hat. Ja, nee. So, hätte ich jetzt bei ihr nicht gedacht. So, ihr selbstbewusstes Auftreten und ihr, weiß ich nicht, ich dachte, die wäre da irgendwie, weiß ich nicht, direkt von der Uni sofort erfolgreich da reingekommen. Ich meine, sie musste da auch kämpfen.
Na, wir hatten ja in der vorletzten, jetzt kann ich mal welche, Folge, dass sie ja sie mit ihrem Zweijahresplan und so und dass sie jetzt kurz davor stünde, auch Teilhaberin zu werden und so und das schon momentan ein recht steiler Karriereanstieg wäre.
Ja, wobei für jemanden, der steile Karriere hat, hat sie echt ein abgefucktes kleines Büro.
Zumindest da noch gehabt, ja.
Ja, auch in den Folgen zuvor. Jedes Mal, wenn man sie in irgendeinem Büro-Ding gesehen hat, war dieses vollgestopfte Drecksack-Büro mit kleinem Fenster.
Ja.
Immer. Jedes Mal. Es war ihr Büro. Also von daher, so steil sah mir die Karriere nämlich nicht aus. Deswegen habe ich auch, wo es diese Szene gab in der letzten oder vorletzten Folge, wo er meinte, hier kommt unser das neue Büro, ich will dich zum Partner gedöns. Dachte ich mir so, ein 2-Jahres-Plan, wenn man aus so einem kleinen Büro kommt, ich weiß ja nicht.
Also ich finde auch, dass sie trotz dem, was sie eigentlich schon geschafft hat, so da immer noch total unterschätzt oder überhaupt nicht wertgeschätzt wird und weswegen ich mich so frage, warum sie immer noch bei diesen Pennern ist. Also ich meine, wenn jetzt der Bruder von ihm da jetzt wieder wäre, dann hätte sie vielleicht bessere Chancen oder wird besser behandelt werden, aber so ist sie halt einfach nur irgendwie nettes Beiwerk, was man ein bisschen was reißen kann, aber wenn sie halt Mist baut, kommt sie wieder in den Keller. So ist es halt irgendwie total bitchig.
Ja, das ist ja auch genau das, was Jimmy angesprochen hat, ihr gegenüber. Mhm. Ja. Sei es drum, er hat demzufolge eben sein Lawyer gemacht, also diese Prüfungsgeschichte da bestanden, obwohl wir da ja immer noch drauf warten, wie er das gemacht hat.
Na, nebenbei so.
Nein, er hat es ja gesagt. Also ich glaube das schon, weil in Breaking Bad oder was hing ja auch irgendwie ein Zertifikat, glaube ich, an der Wand von so einer Uni irgendwo am Arsch der Welt so. Genau. Was er halt über Fernuni gemacht hat. So, ich dachte erst, weiß ich nicht, ich habe ja erst irgendwie im Kopf gehabt, dass er in Südamerika irgendwie über krude, illegale Pfade sich da irgendwie das erschlichen hat. Aber so war es wohl dann doch nicht. Also er hat dann ja wohl doch ein bisschen was getan. Nur halt, ich sag mal, naja, in einer Fernuni und jetzt nicht einer, weiß ich nicht, was sind denn so die renommierten
Unis dafür? Aber halt zugelassen und legal.
Harvard.
Und er hat ja auch gesagt, dass er dreimal oder zweimal durchgefallen ist. Also dann ist ja okay.
Ist auf jeden Fall nichts, was einem später mal negativ auf die Füße fallen könnte, als im Gegensatz zu, wenn man sich das irgendwie ja erschummelt hätte, sozusagen.
In der Tat. Und er geht ja dann auch zu seinem Bruder, ne, Chucky, und meint so, ja, hier, bam. Und spricht dann ja auch an, beziehungsweise Chuck meint ja, und was glaubst du dann, was du hier erwarten kannst und so. Und meint Jimmy ja, irgendwie so von wegen, dass ich hier mal so arbeiten darf. Und Chuck fängt ja schon gleich an rumzudrucksen. Ja, wenn es nach mir geht, kein Problem, aber die anderen müssen ja dann auch noch und bla.
Ja.
Und er hat schon so seinen Zweifel daran, dass das was wird. Also ist auch schon wieder so eine Krux, beziehungsweise eine Zwickmühle, in der sein Bruder sich dann da begibt.
Ja. Dann nächste Szene ist sein Raum, so wie es scheint oder so, oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie.
Das
so
ist die Poststation unten.
Ja, wahrscheinlich sein Office.
Arbeitsplatz.
Und da feiert er gerade sein bestandenes Dingensbums und mit ja, irgendwelchen Leuten da und
mit seinen postalischen Kollegen. Und Kim ist das, ne?
Ist die auch dabei? Weiß ich gar nicht mehr.
Ich glaube ja.
Ja.
Kann sein.
Das ist jedenfalls so eine Blonde. Ich dachte, das wäre Kim.
Auf jeden Fall kommt hier Dödel dazu.
Wie heißt Howard? Der
nochmal? Howard, genau.
Howard, die Blondlocke.
Und wir sehen, wir hören eigentlich nur irgendein Kopier- oder Druckgerät, was da im
ist ein Kopierer.
Vordergrund.
Der nämlich außerhalb des Raumes vor dem Fenster steht.
Genau, außerhalb des Raumes vor dem Fenster steht, die Tür geschlossen und wir hören nicht, was in dem Raum besprochen wird, aber der Mimik und Gestik und der Körpersprache kann man sehr gut ablesen, wie das wohl abgelaufen ist und so. Ja, also nicht bla bla bla, er hat sich stets bemüht oder irgendwie sowas und das würde hier nichts mit dem Job und so und ja, auf jeden Fall nicht das, was Jimmy gerne hören wollte.
Ja, zumal ja dann auch nach dem Gespräch Howard rausgeht und während er die Tür öffnet noch so den Satz fallen lässt, ja, lass uns in einem halben Jahr oder so nochmal drüber sprechen.
Ja.
Ja, so, damit er ihn schön am Hungerhaken hält.
Ja.
Und dann fragt er ja nur noch, Tür auf oder Tür zu und Jimmy meint nur so, Tür zu.
Mhm.
Und das hat
ich mich fand das so schön. Ja,
mich hat das an eine Szene erinnert in hier, Stromberg.
Welche? Hallo?
Ja?
Jetzt höre ich nichts. Ich habe gefragt, welche Szene du meinst.
Jetzt keine spezifische, aber so vom Grundelement.
Ach so.
Du weißt schon, so bei Stromberg war es ja auch immer so, dass du dann irgendwelche Bürodinge im Vordergrund hattest, die relativ laut waren und dann Gespräche gar nicht, beziehungsweise nur sehr leise gehört hast, weil die Kamera auch wieder so durchs Fenster durchgefilmt hat.
Ja.
Also zum Beispiel im Konfi oder sowas.
Ja.
Wen das interessiert, der kann ja nochmal die Marathon-Folgen sich anhören auf Sting Talks.
Ich wechsle mal ganz kurz das WLAN. Ich nehme mich auf dem 2,4 WLAN bin. Vielleicht ist ja dann die Verbindung hier besser. Mal gucken, was Mumble macht, wenn man das WLAN wechselt.
Ich muss auch mal, ich stelle mir auch gerade die...
Ich habe gewechselt und es ist nichts passiert, okay.
Also irgendwie, ich weiß auch nicht, so seit ein paar Monaten haben wir über Skype oder auch sonst so irgendwie übelste Internet-Lags, obwohl ihr eigentlich immer die krassen
Leitungen habt. Naja, also ich habe auch nur 3 ab, also ist ja auch nicht doll, ne? So.
Ja, also ich sag mal so, bei mir kann ich mir halt nicht vorstellen.
Ich habe jetzt, ja, ich habe jetzt auf das 5 GHz-Netz gewechselt, aber dicke Leitung hilft auch, also das heißt nicht automatisch, dass man bei Skype keine Übertragungsprobleme hat. Das hört man oft genug in anderen Podcasts.
Ja, das ist schon klar, weil Skype halt grundsätzlich scheiße ist.
Ja.
Back to the topic. Gut.
Genau. Ja, ich möchte nämlich ganz kurz zu unserem Lieblingselement jeder Folge kommen, dem farbwechselnden, Hintergrundbild wechselnden Intro, 14-sekündig, was okay. Wir auch jedes Mal zur Begrüßung hier hören, zumindest akustisch. Diesmal ist es eine von, ich garantiere euch, es ist eine von Jimmys Krawatten, weil sie so bunt ist, die im Wüstensand liegt. Und wir sehen jemanden aus einer Folge Breaking Bad, nämlich die Spinne, die der kleine Junge aufgesammelt hat, der dann von dem Arschloch-Dingsen erschossen wurde.
Okay, was macht dann die Krawatte da?
Das ist eine gute Frage, warum die da
also dann, liegt. Also es war eine Spinne, aber vielleicht nicht die Spinne.
Ich sag dir, das ist genau die Spinne aus der Folge
von Breaking Bad. Also es war dann allerhöchstens
der Junge, so der hat sie Staffel 13 mal geguckt, der wird das wissen.
Ich mal 16 ganz Mal.
Ja, nee, aber abgesehen davon, wie oft ihr das geguckt habt. Ich weiß, welche Spinne er meint und alles, bla, aber also, was, also es könnte gut sein, dass es in diesem Wüstenabschnitt nur diese eine Spinne gibt. Keine Ahnung.
Nee, ja, aber vielleicht am Set. Ne, die haben sie ja schon gecastet und sagten sich, ja, Performance war gut, dann nehmen wir die nochmal. Ne, also,
die Spinne,
so Hollywood-Spinnen müssen ja auch.
Hochgestreckt.
Ja,
und genau. Gewunken.
Ja. Ich habe es erkannt am 7. Bein. Das war nämlich ein Stück kürzer.
Keine Ahnung, das Intro, das
Sting der Spinnenflüsterer. Ich erkenne so ihre Spinnen an ihren Beinen. Ich kann mit Spinnen reden.
Ja, okay, langweilig, weiter.
So, ja, warte, nee, können wir noch mal bitte schön. Einfach zu dem Punkt zurückkommen, dass es einfach nur verdammt cool ist, den Hauptteil des Gesprächs einfach nicht zu zeigen und nur das Ende. Ja, und genau. Der Zuschauer weiß schon, was brauchst gar nicht wissen, was vorher gelabert ja, wurde, genau. Weil es interessiert einen wirklich sowieso nur das Ende. Oder das andere ist ja auch einfach nur Vorgelaber. Der hat natürlich das Ende schön durch die Tür rausgesagt. Das fand ich sehr nice. Und da hat man wieder gemerkt, dass der Typ einfach nur ein Arschloch ist und dass diese ganze Kanzlei einfach nur genau. Ein total ekelhafter Ort ist und dass wir Jimmy lieben. Den armen Underdog.
Ah, was machst du denn da?
Ich hab
Flasche aufmacht.
Ah, mach doch sowas nicht ins Mikrofon immer. Ihr Spackos.
Wieso ihr?
Ja.
Ich hab nie was gemacht.
Ja, sowas.
Hört ihr diesen Sound? Ist das nicht
oh,
geil?
Oh ja, du bist toll. Oh. Das so ein ist nicht Datenschorle. So,
Dann möchte ich mal gleich mit der Opening-Szene nach dem schönen Intro. The University of New Mexico, School of Law, Kimberly Wexler, Degree of, hast du nicht gesehen.
Genau, und wir sind wieder in der Kanzlei und hier und
Juris
jetzt.
Juris Doktor hat sie gemacht.
Ja.
Ja.
Wie auch steht immer, da. Und wir befinden uns quasi, ja, da ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo die letzte Folge aufhört oder so ein Stück weiter noch. Und sie haben diesen Fall mit den Cattlemans abgeschlossen zu
unserer absoluten Lieblingshassfamilie.
zu ihren Gunsten offensichtlich. Und ja.
Mit, und da möchte ich ja dann, wenn du fertig bist, gleich mal was sagen.
Ja, ihr wird noch gratuliert und sie hat ihr Büro wieder und ja, von wegen so, sonne dich im Glanz des Ruhmes oder so. Und ich dachte so, ja, na, das machst du ja, sie vielleicht eher nicht so.
Ja. Und dann sehen wir als nächstes einen Fernseher der Marke RCA an eine Wand angebracht. Der zeigt den Kanal News 4 und zeigt Howard Hamlin, der davon berichtet, dass sie ja jetzt die Cattlemans vertreten und so weiter und so fort. Und ja, ein paar Minuten später habe ich dann die Sprache mal gewechselt und mir die Folge dann auch partiell auf Deutsch angetan, weil ich habe sie einmal im Original komplett durch und dann jetzt beim zweiten Durchgucken gestern oder so auch auf Deutsch. Und da sind mir diverse Dinge bei der Synchro aufgefallen.
Mhm. Und zwar?
Ja, dass ich die deutsche Stimme von Jimmy nach wie vor nicht mag.
Die passt, also die unterstreicht aber seinen Charakter sehr.
Ja, das mag ja durchaus sein. Aber mir gefällt sie trotzdem nicht. Das
halt ist Gewohnheit, mein gutes Recht. Weil du die andere Stimme vorher kanntest und kennengelernt hast.
Ja. Sei es drum.
Übrigens an der Stelle ein Mensch, den wir gleich bald, noch nicht gleich sehen, hat die Synchro von Kevin Spacey.
Das wollte ich nämlich auch sagen. Und was haben eigentlich Better Call Saul und Star Trek gemeinsam?
Auch irgendeine Stimme, wenn du das jetzt gerade schon sagst. Ich weiß aber nicht, welche. Ja.
Ja, Jimmy hat die deutsche Synchro-Stimme von...
Oh, ich weiß es! Ich weiß es!
Ja?
Data? Sag es.
Richtig.
Ja!
Achso, ja.
Star-Trek-Fan.
Ja.
Ich bin ein Star-Trek-Fan. Ich wusste es!
Ja. Ach, ja. Ist ja jetzt auch nicht so, ja.
Doch.
Ja, kann man wissen. Ist jetzt nichts Besonderes.
Muss man wissen, doch.
Sollte man wissen.
Ein guter Star Trek-Fan weiß einem, das.
Ja, vor allen Dingen, wenn man in einem Podcast namens Nerd-Emissionen partizipiert, sollte man das hart. Auf jeden das Fall sofort erkennen.
Ja, ist ja auch ein bisschen schon her, dass ich das irgendwie am Stück geguckt habe. Bei welcher Szene waren wir jetzt?
Jimmy, wir sind Fernsehen. Bei der Szene... Ne? Altenheim Sandpiper Crossing, wo diese TV-Szene ist, weil Jimmy in dem Moment reinkommt und meint, er müsste hier mal rein zu seiner Oma. Und er sieht dann nämlich mit einem verzogenen Gesicht diese Szene, weil die Tante, die da an der Rezeption steht, den Fernseher halt laufen hat mit Ton. Und ja, das missfällt Jimmy dann doch offensichtlich. Und ja, dann darf er auch passieren. Also die Olle hat nicht den Gandalf gemacht, so nach dem Motto, du kommst nicht vorbei. das kommt dann später. Und ja, er geht dann so rein und läuft dann erstmal in den Ungemeinschaftsraum, wie es bei Terry Pratchett heißen würde. Und begrüßt dann erstmal die ganzen Rentner und verteilt Visitenkarten und den ganzen Kram. Und die haben richtig schönen großen Fernseher, muss ich mal gestehen. Also, richtiges Monster. Und dann spricht er mit der alten Oma und hat für die mal wieder so einen letzten Willen aufgesetzt und meint so, ja, 140 Bucks oder so. Und die Olle, ja, Moment, kramt dann wie die eine Oma mit den ganzen Figürchen in der Handtasche rum und man denkt sich so, jo, die packt jetzt auch die Scheine aus, aber... Nein, weit gefehlt. Sie kommt dann rüber mit, ja, ich habe hier irgendwie so 48 Flocken. Ja, sorry, aber mehr Taschengeld kriege ich, habe ich nicht mehr über. Ich müsste erst mal fragen.
Irgendwer poltert schon.
Er meint so, ja, das ist Flo wieder mal. Der ist ja der Einzige, der keinen Ständer hat.
Ich dachte, ich könnte es jetzt einmal kurz verbergen. Ich kann ja
nee,
auch
man hört Mikro. Das. Du hörst dich doch auch
ja,
selber.
Ja, ich mache es jetzt nicht mehr. So.
Ja.
Wird so an weiter.
So.
Jo. Ja. Und Jimmy meint ja dann auch so, ja, okay, nee, passt schon, weil die Oma meinte, ja, sie können den letzten Willen ja dann so lange behalten, bis ich die Kohle zusammen habe, bla bla. Und er so, nee, nee, passt schon. Ich mache das fertig, ich gebe ihnen meine Adresse und wenn sie die Kohle haben, schicken sie mir zu. Und dann geht er eigentlich. Und dann ist er eigentlich schon zur Tür raus und dreht sich um und meint so, hä, Moment, was? Sie kriegen Taschengeld? Wie jetzt? Hä? Ja, das machen die hier so und bla, das ist ja völlig normal. Die kriegen meine komplette Rente und zahlen mir davon Taschengeld aus und den Rest, die nehmen sich halt, was sie brauchen. Und das wiederum bringt Jimmy auf eine Idee. Und ja, was meint ihr dazu?
Also ich, mir war dann gleich quasi schon klar, was dann auch folgt, dass so, okay, ich glaube, die Dame kriegt nicht das, all das Geld, was ihr offensichtlich zusteht. Und ja, Jimmy recherchiert dann und sieht dann auch irgendwie gleich so einen Posten und denkt so, was haben die denn da berechnet? Das ist ja merkwürdig und also steht auch, ist auch erstmal nicht ersichtlich, was das ist und warum das da so viel Geld kostet. Und ja, bei der Oma holt Geld raus Szene dachte ich auch, also, die holt jetzt auch erstmal schön ihr ganzes Erspartes aus dieser Vase heraus. Aber dem war ja nicht so.
Also ich habe eher so gedacht, na, sie kann ihn jetzt wieder nicht bezahlen und er ist wieder zu nett. Und es war ja auch bis zum gewissen Punkt so, dass er dann weggehen wollte und sagte, komm, bezahlen Sie später irgendwann. Ne? Denkt man so, ach, er wieder mit seiner Oma-Strategie, die nicht so aufgeht, weil er einfach viel zu nett ist. Und dann so, dann kam halt die Wendung und da dachte ich dann so, das könnte ja höchst interessant werden. Aber ich habe dem noch nicht zu viel beigemessen, weil, naja, man denkt sich so, naja, ob das jetzt groß eine Rolle spielen wird, aber anscheinend ja doch, denn er geht ja, soweit ich mich recht entsinne, dann auch direkt zu Chuck.
Nein, du bist schon wieder viel zu schnell. Ach. Als nächstes setzt er sich nämlich erstmal mit der Oma hin und lässt sich den ganzen Papierkram zeigen, wo er drin aufgeführt oder aufgelistet ist, was sie angeblich wofür und überhaupt bezahlt.
Genau.
Und dann nächste Szene ist, wo er im größeren Kreis mit den ganzen Rentnern der Herberge dort zusammensitzt und dann sich von einem der Opas oder von der Oma so eine Lesebrille leiht, weil der Kram so mikroskopisch klein gedruckt ist, dass er das mit gesunden Augen noch nicht mal lesen kann. Und selbst mit der Brille muss er hart entziffern.
Das wortwörtlich klein gedruckt.
In der Tat, also wie gesagt, mikroskopisch klein, also wahrscheinlich Schriftgröße 4 oder so. Und ja, dann erzählt er denen das halt so, dass er da dann sich dafür einsetzen wollen würde, dass die irgendwie Kohle zurückbekommen. Und diese Rezeptionstante ja, ruft dann, glaube ich, Security und er wird dann hinaus komplimentiert?
Naja, also erstmal sagt er so, ja, nee, beziehungsweise sie lässt ihn nicht rein, sagt so, ja, wir haben hier Angst wegen Werbung und so. Und ich dachte,
ja, das kommt Werbung ja später, wenn er das zweite Mal da auftaucht.
Ach stimmt, genau.
Ja, weil erst wird er erstmal so ein bisschen, hier, gehen Sie doch mal lieber.
Nee, und nee, das kommt gar nicht. Das, man sieht nur, wie die Empfangstante da
alle guckt.
Guckt. Die Runde belauscht und guckt und so,
Stimmt, dann ist als nächstes Chuck dran.
Genau, und dann kommt Cut und er ist bei Chuck und fragt ihn da und erstmal beschwert sich Chuck, ja, ich hab kapiert, du hast Tom Sawyer gespielt und ich durfte den Zaun streichen. Das Satz fand ich sehr schön. Und der durchsucht dann da die ganzen Akten und Chuck fragt dann, was los ist. Und ja, hier, guck doch mal. Und erregt dann doch sein Interesse an diesem ganzen Vorgang.
Ja, nebenbei fällt ihm auch auf, dass Chuck ja die ganzen Testamente aufgesetzt hat.
Ja, genau.
Das heißt, Chuck war in seiner Freizeit auch nicht untätig und hat ein bisschen Oldschool-Job gemacht.
Genau, das war das, was ich gerade meinte.
Ja. Was mir da auch wieder auffällt, dass sie da sehr schöne Lichtführungen betrieben haben. Mhm. Da kommen wir nachher auch zu einer sehr, sehr schönen Szene. Da möchte ich dann später nochmal drauf eingehen.
Sehr passend war, ja.
Auf das Thema Licht. Jedenfalls labert er dann mit Chuck und meint so, ja, irgendwie habe ich den Verdacht, dass da Fraud-Aktivitäten, also Betrug am Start ist, weil er der Meinung ist, die Ollen werden über den Tisch gezogen. Und Chuck meint ja dann, okay, dann musst du aber auch sofort nochmal hin und Beweismaterial sichern. Und dann kommt die Szene nach dem Motto, du kommst nicht vorbei. Und genau. Deutet dann auf so ein Schild, das sie da rechts angebracht haben. Absolutely no solicitors of any kind allowed on the premises. Ja. Und dann kommen
zu
auch
Deutsch,
schon... Ja?
Keinerlei Werbemaßnahmen oder irgendwas dürfen da durchgeführt werden. Also irgendwie die Mitglieder... beeinflussen könnten.
Genau.
Negativ.
Genau. Und er versucht natürlich wieder ganz Saul-like schon mal da mit von wegen
Ganz kurz, ich habe nämlich nebenbei nachgeschaut, woher wir unter anderem die Empfangsdame kennen, der Schauspielerin vergessen hat zu erzählen, dass sie nicht mehr 30, sondern jetzt 40 ist. Also gefühlt, so optisch von Outfit her. Und zwar aus zuletzt mir jetzt The Dark Knight Rises. Und da muss ich ganz kurz überlegen, so wo und dann, eine der letzten Szenen.
Okay. Wer soll das denn sein, bitte?
Wo Robin das Hinterbliebene von Bruce Wayne abholt.
Ach so, die Olle da in dem büroähnlichen Dings.
Ja, in dem Konferenzraum, wo sie da so einen Tisch aufgebaut haben und so.
Ja. Hä? Gut, das ist so unscheinbar.
Ja.
Hä? Okay.
Und ansonsten nicht. Aus der Serie für alle Fälle Amy, da war sie, glaube ich, auch dabei. Auf jeden Fall kam mir die gleich sehr bekannt vor.
Ach, mir überhaupt nicht.
Ja, auf jeden Fall, sieht man im Hintergrund, wie Jimmy so, oder man sieht im Hintergrund das Büro und da ist Jalousien zu und man hört Schreddergeräusche.
Mhm. Und sie ruft auch gleich den Security-Mann, der ihn dann ein bisschen nach draußen schieben will. Er geht dann ja auch irgendwie, glaube ich, noch freiwillig vor die Tür, dreht aber wieder um, so nach dem alten Matlock. Motto, Moment, ich hab da noch was vergessen. Meint so, hier, ich hab's mit dem Magen. Darf ich mal kurz wenigstens aufs Klo? Ich hab Reizmagensyndrom oder so.
Ja.
Und sie nur, ja, gehen Sie. Und er rennt aufs Klo und blättert in seinem Block rum und findet keine leere Seite mehr. Reißt dann den ganzen Papierkram runter und schreibt dann auf den Pappdeckel, dann ist der Pappdeckel voll und dann denkt er sich, scheiße, wo schreibe ich weiter und nimmt dann Klopapier, um dort was aufzusetzen, Flo?
Fuck, ich habe mich gemutet. Super, super, mal wieder, hey, dieser Podcast wird präsentiert von Timing.
Mumble machen, wenn du deine Spur auf, Quatsch, Mumble in Reaper, wenn du deine Spur auf Mute gesetzt hast, dann drückst du auf dieses M, dann bist du gemutet, wenn du wieder drauf drückst, dann bist du nicht mehr gemutet. Zumindest.
Ja, ich weiß, aber ich hatte jetzt andere Fenster offen. Ja, dann kommt etwas, was ich sehr, sehr cool finde, weil ich konnte mir nicht vorstellen, was er jetzt machen will. Er ist ja auf dem Klo, sitzt da und fummelt dann hektisch irgendwie rum. Ich denke so, was macht er denn jetzt? Und dann beginnt er da irgendwie Toilettenpapier abzurollen, holt sich da irgendwo einen Stift daher und schreibt dann wie ein Wahnsinniger. Und da fragt man sich so, was will er denn? Und dann so langsam dämmert es einem dann so akribisch und manisch, wie er schreibt, dass er gerade ein anwaltliches Dokument anfertigt, was ja, auch wenn es auf so ein Papier geschrieben ist, natürlich seine Gültigkeit hat.
Richtig.
Und er ringt da um Formulierung und haut da wirklich so sein Können raus. Also alles das, was er sozusagen mal gelernt hat, Man merkt aber auch, dass er sich kurz ein bisschen schwer tut, so dass er überlegen muss, was kommt da nochmal? Ach ja, genau. So, jetzt hier die Klausel noch und fertig. Bitches! Und geht raus und so und macht dann wieder die Saul-Show, ne?
Genau.
Ja, ich habe mir in dem Moment gedacht, das könnte ungefähr genauso aussehen, wie wenn Flo in der Prüfung sitzt.
vielen Dank, dass du mich so kennst. Das stimmt natürlich total. Ich bin so, genau, exakt so.
Vor allen Dingen so mit dem, ja, fertig, ihr Bitches, da mein Professor, aufs Maul, ich geh saufen, ciao.
Ja, ganz ehrlich, ja, warum nicht? Also, ne, YOLO, einfach machen. Jetzt haben wir die Teens und Tweens hier auch abgehakt. Hier
abgeholt. Ja.
Auf jeden Fall, ne?
Ja.
Da können wir gleich noch den am Swag drehen und so.
Naja, auf jeden Fall. So viel Mühe, wie er sich auch gegeben hat, man hofft ja, dass dieser geniale Schachzug von ihm, dass er ihm viel hilft, aber diskutiert er noch, ja.
Auf jeden Fall weiß man ja schon, nicht nur der Zuschauer, sondern auch Jimmy, dass dieser Schredder-Aktion im Hintergrund auf jeden Fall ein Nerv getroffen wurde.
Ja, er meint ja dann auch, wo er den schrieb, ihr in die Hand drückt oder ins Gesicht vielmehr. Hören Sie mal auf mit Schreddern, weil das ist, Beweismaterialvernichtung und damit machen Sie sich übelst Strafe, also hören Sie sofort auf damit. Das hier ist ein anwaltliches sowieso Blabla-Schreiben und damit ist hier alles offiziell. Am besten rufen Sie Anwälte jetzt. Und dann ist erstmal wieder Schnitt und wir kommen zu unserer Lieblingsfigur, möchte ich doch mal sagen. Ne?
Oppi.
Ne?
Mike. Killer-Oppa, wie wir ihn auch nennen.
Killer-Oppa. Genau.
Der seiner Rolle, in der wir ihn kennen, wieder einen Schritt näher kommt.
Genau. Vor allen Dingen sehen wir ihn erstmal in der Haltung, in der wir ihn in dieser Serie kennengelernt haben, in seinem Häuschen und Kreuzworträtsel lösen.
Ja.
Und er kriegt einen Anruf.
Von seiner
Schwiegertochter.
Richtig.
Die wohl im Krankenhaus, glaube ich, arbeitet und halt so komische Schichten hat. Und da ist wohl jemand sozusagen ausgefallen, den sie ersetzen muss für den Tag. Und dann ist halt die Tochter unbeaufsichtigt. Und da wusste sie halt nicht wirklich, wie sie jetzt das mit der Tochter regeln soll. Und hat ja Gott sei Dank jetzt ihn in der Nähe und hat sich gedacht, komm, überwinde ich mich mal und frage ihn, ob er das übernehmen möchte, das Babysitten. Also das Verhältnis zwischen den beiden hat sich ja schon verbessert und so, gerade auch, was er ihr so erzählt hat, beziehungsweise angedeutet hat. Und sie beginnt jetzt, glaube ich, immer mehr ihm zu vertrauen oder zu erkennen, dass es doch gut ist, dass er da ist und dass er ja auch die Tochter mag, also die Enkelin.
Und da möchte ich noch ganz kurz einhaken. Das sollte dann wahrscheinlich auch uns die Antwort, die Frage beantworten, die er als Cliffhanger in der vorletzten Folge war das, glaube ich, gestellt hat, ob sie damit leben kann, mit dem, was er da tat.
Ja.
Und ich denke, das ist sogar ein eindeutiges Ja.
Es wird sogar weiter, ein paar Minuten später, noch mal deutlicher, glaube ich. Als nämlich er sagt, ja, ich mach das gerne, also du geh mal los, ich komme auf jeden Fall, ne? Und oder weiß ich nicht, kommt das später? Nee, das kommt später. Ich hätte beinahe was vorweggenommen, was das nochmal verdeutlicht.
Spoiler-Alarm!
Sehen wir den später nochmal?
Er kommt später nochmal.
Das ist doch nur die eine Szene, oder?
Nee, ich hab's jedenfalls so aufgeschrieben gerade. Ich glaube schon.
Wir sehen ihn dann noch woanders und das war's dann erstmal mit Mike wieder. Oder?
Nee, jetzt kommt Krügel, noch Krügel? Mal Müll. Nee, jetzt kommt gleich erstmal.
Auf jeden Fall.
Tag, gehen Sie raus.
Nee, erstmal.
Ich scrubbe kurz durch, ob ich Mike nochmal schnell. Ja, wir sehen Mike auf jeden Fall nochmal bei Minute 34 und einem ausführlichen Gespräch.
Ach stimmt, das war ja erstmal dieses. Mann, ja. Lass mich doch mal, hör mal auf.
Das war dann ein Scherz.
Mit der Unterbrechung. Was war das? Wir sehen das Telefonat. Und weiter?
Ja, nach dem Telefonat sehen wir
Cut, ne?
Mike später erst wieder, und zwar ungefähr eine Viertelstunde später. Das heißt, wir befassen uns jetzt weiter mit Jimmy, der nämlich
wieder
auf Wachposten geht im Auto gegenüber dem Sandpiper Crossings und wartet, dass die Leute dort Feierabend machen, damit er in den Mülleimer klettern kann.
Wir haben das Rauskomplimentieren noch gar nicht erwähnt.
Rauskomplimentieren?
Doch, vor 10 Minuten gefühlt.
Sicher?
Was?
Ja. Wurde explizit gesagt, dann kamen 2 schlagkräftige Argumente Argumente.
Ja, okay. Sie haben ihn rausgeschleppt.
Das war nämlich just vor dem, wo er dann meinte, just nachdem er gesagt hat, hier holen Sie Ihre Anwälte.
Genau.
Und dann kommen die 2 großen Männer, schmeißen ihn auf die Straße und man sieht zum Glück nur Black, aber man hört, wie er aufschlägt.
Ja. Ja, und bei der folgenden Szene habe ich gerade angefangen, ein Eis zu essen.
Warum?
Weiß ich nicht. Ich dachte, ich esse mal jetzt ein Eis. Und dann dachte ich so,
War es so, nicht so gut, clever, die
gut,
Idee.
Gut, dass ich da nicht so empfindlich bin, so wie andere, die immer so sagen, so, voll eklig oder so. So. Also ich verstehe auch nicht Menschen, die so, jetzt habe ich keinen Appetit mehr, lassen irgendwie Essen stehen. Ich so, hallo?
Ich glaube, es wäre aber schlimmer gewesen, wenn man da wirklich was Richtiges zu essen gehabt hätte. Also irgendwie so ein Brei oder irgend so ein, weiß ich nicht.
Ja, ne? Also auf jeden Fall
so ein Döner-Teller, so.
Gut, dass es noch kein großes Fernsehen gibt.
Ja, das möchte ich auch nicht.
Jimmy macht sich auf die Suche nach Beweismitteln und klettert in einen Müllcontainer.
Die Amis, vor allen Dingen bei Firmen, haben ja immer diese großen Aufklappcontainer, die wir auch sehr gut kennen aus Simpsons.
Richtig.
Wo ja der Anwalt auch immer wieder irgendwas findet oder andere Leute von der Mafia Sachen reinschmeißen und Homer, der ja auch immer irgendwelches cooles Zeug findet.
Auf jeden Fall, was soll ich denn sagen? Achso, ja, wohlgemerkt die Mülltonne von einem Seniorenheim. Dementsprechend Abfälle befinden sich darin.
Und er ist so unglaublich lange in diesem Container und
vor allem mit seinem,
stellt sich auch
mit seinem mega teuren Matlock-Anzug.
Das kriegst du nicht mehr raus, kannst du danach verbrennen, alles sofort.
Ja, und,
ja.
Und
er wobei ich mir nämlich auch rum. Denke, ja, wobei ich mir nämlich auch vorstelle, warum hat er, wenn er schon mit dem Plan dahin geht, das zu tun, sich nicht so ein so ein Breaking Bad Outfit geholt? So ein Schutzanzug für Malerarbeiten für $3.
Das war so eine ganz spontane Aktion. Da war er noch nicht so
ausgefuchst. Ja, komm, da gibt's doch auch irgendwelche 24-Hour-Shops.
Ja, nee, da war noch nicht so ausgefuchst. So.
Ja. Am schlimmsten finde ich dann auch die Szene, wo er dann da schon drin ist und am Wühlen ist und plötzlich kommen 2 Männer mit neuem Müll und kippen das nochmal auf ihn drauf.
Genau, unsere 2 Gorillas. So,
ja, diese ekelhaft. Und als die wieder weg sind, klingelt sein Telefon und er hängt da im Müll und der Anwalt der Gegenpartei telefoniert mit ihm.
Richtig.
Und er flüstert so rum und der Typ meint so, was ist denn los? Geht's Ihnen gut? Und er so, ja. Ja, weil sie so flüstern. Ja, ich bin eine Oper. Ah, was gucken Sie denn? Was war es? Zauberflöte?
Zauberflöte, ja.
Genau, weil darauf macht er ja auch dann noch einen Spruch. Und das habe ich mir auch auf Deutsch angeguckt, die Szene. Hm. Und es gibt da einen Satz, wo es darum geht, dass er die Situation so bezeichnet und der andere Anwalt anders. Hm. Und im Original sagt er ja, you say potato, I say potrado. Und im Deutschen sagt er, ja, sie sagen Kartoffel, ich sage Betrug oder so ein Scheiß. Und ich dachte, wenn du den Wortwitz schon nicht übersetzen kannst, dann bau ihn halt nicht wenigstens halb ein, sondern streib ihn komplett
um. Ja, okay, das war total scheiße. Okay, komisch, ja. Aber vielleicht, dann habe ich so ein bisschen wegignoriert, weil ich dachte, das wäre irgendwie so Anwaltssprech oder so. Auf jeden Fall, der Darsteller Dennis Boutsikaris, wie auch immer man ihn ausspricht, auch kein unbekanntes Gesicht, ein sehr bekannter Seriendarsteller, immer wie auch in ähnlichen Serien, Law and Order sehe ich hier, Das war Akte X übrigens auch. Da kommen wir am Sonntag nochmal zu. Emergency Room in wiederkehrenden Rollen. Ja, auf jeden Fall dachte ich auch so, kenne ich irgendwoher. Konnten jetzt aber nicht spezifisch zuordnen. Und der hat eben im Deutschen die Synchronstimme von schon den Namen schon wieder vergessen. Kevin Spacey.
David Nathan.
Nee, ja.
David,
ja,
ja, David
Kevin,
Nathan.
Kevin Spacey halt in dem Fall. Jetzt House of Cards und so.
Nee, warte mal. Kevin Spacey war nicht David Nathan. Nicht. Das war Christian Bale.
Richtig. Kleiner Unterschied.
Ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall fand ich passend so für die Rolle. Und ich muss sagen, fand den Typen auch irgendwie doch sehr sympathisch. So.
Ja, nun.
Ne? Er war jetzt nicht komplett skrupellos, sagen wir es so.
Nee, also er hat auf jeden Fall eine angenehmere Ausstrahlung als Howard.
Das stimmt. Er macht einfach seinen Job.
Ja.
Oh. FYI, deutsche Stimme Kevin Spacey heißt Till Hagen.
Mhm. Okay.
Die aus House of Cards. Also die Standardstimme. Gibt ja irgendwie zwei wohl.
Ja.
Die es seit American Beauty gibt, ja. Mindestens.
Nee, auch schon vorher.
Oder ja.
Ja. Und genau, sie sind da irgendwie am Quatschen und er sagt so, ja, ich habe hier dieses Schreiben von ihm bekommen, das irgendwie, nehmen Sie doch das nächste Mal zweilagiges Papier oder so.
Ja.
Und er dann,
ist schon auch funny, ne?
Hm?
Der ist auch schon ein bisschen lustig.
Ja.
Der gute Herr.
Ja.
Mit der Spacey-Stimme. Anyway, er überlebt die Aktion zum Glück und erstickt nicht am Müll und hat sich auch keine böse Spritze ins Bein gejagt, weil das war so meine Vermutung, wenn da diese krankenhausähnlichen Abfälle dort landen, dann könnten da ja auch benutzte Spritzen drin sein. Also ich wäre da nicht reingesprungen, auf keinsten.
Vielleicht müssen die auch irgendwie gesondert entsorgt werden. Was man
ja, aber ich sag mal so, bei einer Klitsche, die sehr wahrscheinlich Dreck am Stecken hat, muss man dann ja auch davon ausgehen, dass die sich vielleicht auch nicht korrekt an die Müllentsorgung halten.
Na, vielleicht ja dann doch eben, um eben nicht aufzufallen. Auf jeden Fall klettert er dann aus der Mülltonne raus. Und man muss dazu sagen, dieser Müllcontainer stand in so einem, ja,
an der U-Wand
aus. 1,50 eingemauerter U-Wand, genau, so 1,50, 1,60, so ungefähr. Und die Kamera dreht so weiter und dann daneben steht halt, wie ich das so gehört, die Papiertonne.
Ja, also ich hab das schon kommen sehen, also auch bevor. Also wo er auf den Mülleimer zugegangen ist, dachte ich so, ich habe so das Gefühl, es gibt bestimmt noch einen anderen Mülleimer. Es gibt bestimmt noch einen anderen.
So war's.
Und als man dann alle Details der Ekligkeit gesehen hat, dachte ich, ja, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt einen anderen. Und ja, es gab einen anderen.
Ja,
also ich sag mal so, sogar die Amis trennen den Papiermüll. Das fand ich sehr interessant.
Ja, muss ich auch sagen, ja.
Ja, die sind ja, was Müll und Umwelt angeht, sonst nicht so, ne?
Ja.
Von daher, gut. Er bewegt dann den Papierkram in feinen, säuberlichen Streifen, sortiert, nach Hause zu Chuck in die Bude, weil er braucht ein bisschen Platz. Hat sich zum Glück auch umgezogen, ja. Hoffentlich auch geduscht. Ich weiß nicht, ob er geduscht hat, aber ich gehe davon aus.
Wird nicht weiter drauf angegangen.
Ja, aber man darf es annehmen. Und fängt dann an, das dort auszulegen. Ja. Und wie wir feststellen, ist Puzzle nicht so seine große Stärke.
Naja, man muss ja dann auch sagen, er war halt gerade ein paar Minuten im Müllcontainer, ist noch so ein bisschen traumatisiert davon. Und
leicht, ja.
Auch schon ein paar Stunden auf den Beinen und gerade auch so ein bisschen, ja, aufgeregt, weil er ja einem möglicherweise einem großen Ding auf der Fährte ist.
Ja, in der Tat. Und da pennt er doch weg, oder nicht?
Ja, der ist halt irgendwann Arbeit.
Erst kommt noch Chuck hinzu und sagt, was machst du denn hier? Und sorry, dass ich hier wenn ich zu Hause bin und so, ich brauche ein bisschen Platz hier und erklärt ihm noch so, ja, nee, das ist alles legal und so, das stand ja draußen so für die Öffentlichkeit verfügbar, den Müll und so, und ist da schon so ein bisschen am Sortieren und Chuck guckt auch und dann pennt er aber irgendwie weg. Und da kommt Schnitt und man sieht irgendwie, wie Chuck sehr
Kaffee macht,
sehr fleißig war.
Mhm. Chuck ist der bessere Puzzler.
Genau, und hat schon einiges zusammengestellt. War es nicht zwischendurch irgendwie wieder morgen? Ich weiß nicht, irgendwie.
Ja.
Auf jeden Fall bei der Szene, wo dann Jimmy wieder aufwacht und so, wurde so irgendwie dann habe ich dann geschlafen, war es schon wieder Abend. Weiß ich nicht, auf jeden Fall.
Also er hat relativ gut durchgepennt.
Genau, gut durchgepennt. Mhm. Chuck hatte den ganzen Tag zu tun da und war auch erfolgreich und hat eine von diesen geschredderten Zettelchen zusammengestellt mit dem entsprechenden Beweisstück und so und erzählt dann irgendwas von, ja, wenden wir den und den Fall an und ist auf jeden Fall schon Feuer und Flamme.
So ist es. Und danach ruft Dingens Jimmy nämlich die Kim an, ne?
Genau. Ruft Kim an und bittet sie für ihn nach irgendwelchen Fällen zu schauen und die rauszusuchen. Und nach dem Motto, ja, sag mir noch mal, lachen so, ja, alles. Gib mal Druck aus und so. Und nimm den Code von Howard, 1933. Das weiß ich noch, weil da ist Hitler an die Macht gekommen.
Oh Mann, jetzt haben wir Hitler auch noch untergebracht.
Ja, naja, hat es ja auch gesagt. Ne? Und, ja, fand ich einen schönen Witz. Und die so, ja, nee, ist bestimmt doof und so, fällt auf. Und meint sie, meinen kann ich auch nicht nehmen, weil das kostet bestimmt irgendwie so $300 oder irgendwie, auf jeden Fall viel Geld. Und kann ich mir gerade nicht leisten, also jetzt nicht so geldtechnisch, sondern eher so firmenintern etc. Und rennt, ja. Legt Jimmy kurz das Telefon ab, rennt rein und sagt, Chuck, was Sache ist, dann sagt er, ja, dann nehmt mal meinen Code. Und sagt das auch so Kim und die fragt so noch nach, weiß Chuck, dass du seinen Code benutzt, ne?
Ja.
Und weiß er, hatte mir gerade gesagt und so, wir sind da gemeinsam an der Sache dran. Und da hakt sie ihn auch so nach, so wie ihr seid da gemeinsam dran. Ja, er hilft mir da sozusagen. Und ja, und dann war eigentlich auch schon wieder nächste Szene, ne?
Genau. Ja, dann bevor wir dazu kommen, so, okay, möchte ich euch noch was fragen. Ist euch bei dem Telefonat, in der Szenerie in Kims Büro was aufgefallen?
Was sollte einem denn aufgefallen sein?
Dass im Hintergrund schon wieder Berge von Kartons stehen, auf den Kettleman steht.
Oder immer noch, ja, keine Ahnung. Ich weiß, also ich sah nur Kartons, war denn da irgendwas zu erkennen oder war es jetzt nur eine Vermutung von dir?
Ja. Jedenfalls ist ihr Büro wieder komplett zugemauert mit Kartons und auf allen steht Kettleman.
Weißt du das oder vermutest du das?
Nein, ich weiß das, weil ich es gelesen habe.
Ach so, das war jetzt für mich nicht, ich sah nur dunkel und irgendwie sieht es schon wieder zugemüllt aus, da mit
Akten. Ja, in einer Szene konnte man das sehr deutlich sehen.
Keine Ahnung, na, dann stehen die halt immer noch da, weil ist ja gerade erst abgestoßen.
Ja, ja, aber ich fand es halt nur wieder so lustig, weil in der Anfangsszene nach dem Intro war ihr Büro ganz frisch und neu und aufgeräumt und keine Kartons drin.
Ja, da war es noch frisch bezogen quasi und ja.
Jetzt ist es wieder vollgemüllt.
Vollgemüllt, genau. Ja.
Hat nicht lange gehalten, ja. Eine halbe Stunde.
Ungefähr, ja.
Dann Szenenwechsel und wir sehen Spielzeug, Knetmasse.
Ja. Ah, genau. Und Mike in Action.
Genau. Ja. Und Kaylee Ermantraut, die berühmte Kaylee Ermantraut.
Und er bringt ja erstmal direkt bei, dass wenn man zwei Farben zusammenmischt, da eventuell zwei gewisse Farben zusammenmischt, da eventuell braun rauskommen könnte und genau. Das wäre nicht so schön.
Nee, er hat gesagt, wenn du sie nicht trennst und die immer zusammenballerst, dann wird der Scheiß irgendwann braun.
Ja.
Aber gut, was er ja auch gesagt hat, als nämlich seine Schwiegertochter und Mutter des Kindes auftaucht, ja, das Kind ist super und überhaupt total kreativ und eigentlich ist sie eine Michelangelo, also in Anlehnung an Michelangelo, fand ich auch irgendwie nice. Aber da frage ich mich, wir haben ja Kaylee Ehrmann schaut auch in Breaking Bad ein, zweimal gesehen.
Ob es dieselbe ist.
Ob es dieselbe ist, ich weiß es nicht. Fast zu bezweifeln.
Darstellerin oder was?
Ja, ja.
Nee, gar keinen Fall, weil sie ja hier um vielfaches jünger ist. Also Kaylee selbst. Das kann nicht, ich bezweifle, dass das dieselbe Darstellerin ist.
Ja, ich bezweifle das ja auch.
Ganz stark, also ich kann ja mal nachschauen, aber
wird bezweifelt. Ist bezweifelt.
Ja. Ja, und dann Mr. Google... wird dem Max Snyder das gleich verraten und er wird uns auf dem Laufenden halten. Ja. Als nächstes ein von uns schon angespoilertes Gespräch, denn die gute, wie heißt sie eigentlich nochmal, seine Tochter, Schwiegertochter? Ich hab's vergessen.
Gute Frage. Auf jeden Fall hat sie da die Szene habe ich jetzt auch beim zweiten Mal schauen dann nochmal so besser verstanden oder auf jeden Fall genauer geguckt, holt sie da so einen Briefumschlag raus.
Mit Kohle.
Mit ordentlich die Kohle und sagt so, was soll ich denn damit machen?
Kann ich die ausgeben? Ist das böse?
Genau. Sie heißt Stacy.
Stacy. Ja.
Ja, erzähl mal, dabei schaue ich nach Kaylee und schaut.
Ja. Jedenfalls geht das Gespräch kurz hin und her und endet dann im Grunde genommen damit, dass Mike dann sagt, naja, wenn du das Geld jetzt sinnvoll ausgibst, dann hat das wenigstens ein Gutes im Leben getan.
Wir erfahren, dass das Geld offensichtlich, dass sie das von ihm erhalten hat irgendwie.
Nee, das war doch die Kohle von dem Verstorbenen. Von damals gebunkerte Kohle.
Sie sich ja nicht getraut hat, irgendwas damit anzustellen. Aus
verständlich.
Respekt vor ihrem verstorbenen Mann, was auch immer. Irgendwie so.
Ja, und vor allen Dingen auch aus Panik, dass wenn sie die Kohle ausgibt und irgendwann jemand kommen könnte, der danach sucht.
Genau, nach dem Motto, brauche ich wieder und dann, ja, aber ich habe schon X ausgegeben. Ja.
Ja. Gut.
Und man erfährt einfach grundsätzlich auch über ihre finanzielle Lage, dass sie halt als alleinerziehende Mutter ziemlich kämpfen muss, was wiederum dann rechtfertigt oder zeigt, warum Mike in Breaking Bad so darauf hinterher ist, dass sein Geld, was er
genau, dass da
einnimmt an die Enkelin geht.
Richtig, ja. die Szene endet mit einem sehr wichtigen Satz, so, also es sieht schon nach ordentlich viel Geld aus. Und sie sagt aber auch, und das ist erst die Spitze des Eisberges. Und man sieht so die Kamera auf ihn gerichtet und so, Und, okay, da beginnt das, Mike sammelt Geld für seine Enkelin.
Oh. Szenenwechsel. Wir sehen ein Faxgerät, aus dem Papiere heraustropfen, während der gute, wie hieß er noch? Der mit der Kevin Spacey-Stimme?
Ja,
genau. Anwalt sowieso.
Mr. Anwalt von
Gegenpartei.
Altersheim. Ich schaue gerade.
Ja.
Ich habe Kaylee dann nicht gefunden.
Mit einer punktierten Krawatte rennt er übrigens rum. Kriege ich aber Augenkrebs von.
Telefoniert gerade mit jemandem, erzählt irgendwie so, ja, mein Auto ist mir auch schon mal verreckt und so. Rick Schweikart heißt der. Aber ich glaube, sein Name wird irgendwie gar nicht genannt in der Folge.
Sei es drum. Er nimmt so, während er telefoniert, den ersten und den zweiten Zettel und wir sehen Kopien der zusammengebastelten Streifen der Abrechnungsgeschichten von dem Altersheim-Gedöns Und er meint dann nach so, ja, ich rufe dich zurück, bam, aus, Telefonat. Also ganz klassisch das Gespräch amerikanisch beendet, wie genau. Ich das mittlerweile formuliere.
Ich rufe dich und, später zurück. Jo. Oder nee, kann ich dich später zurückrufen? Gar nicht auf eine Antwort gewartet, boff, aufgelegt.
Ja. Und dann sehen wir eine neue Szene mit Lamellen. Gutes Timing, gut in Szene gesetzt. Und Jimmy meint nur so, Dingens ist da, los geht die Show. Und ja, Chuck sitzt da im Anzug und muss performen.
Ja, er sieht erstmal nicht ganz so selbstbewusst aus, beziehungsweise nicht voller Elan oder Selbstvertrauen, dass er dazu in der Lage wäre. Man denkt sich dann so, oh, ob das wohl klappt.
Ja, ich würde sogar sagen, er sieht sehr angespannt aus.
Ja, richtig. Ja. Für ihn ist das halt nach langer Zeit wieder ein, ja, man kann es nicht anders nennen als ein Anwalt-zu-Anwalt-Gespräch, also eine Verhandlung.
Ja. Heutzutage würde man vielleicht Challenge dazu sagen.
Okay.
Ja, jedenfalls geht Jimmy raus und begrüßt die Russell-Bande von Anwälten. Es sind dererlei drei. Und bittet sie dann hereinzukommen. Allerdings müssen sie alles, was brummt und wenn man dran leckt, es bzzzt macht, muss draußen bleiben. Und erklärt halt die Situation um Chuck. Und führt sie dann herein und dann geht er nochmal zu Chuck und versucht ihn nochmal ein bisschen aufzupäppeln und instruieren. So nach dem Motto, du schaffst das schon, alle chic, lass mich nur machen. Und dann geht's an den großen Tisch, der nicht rund, sondern eckig ist. Und die sitzen sich gegenüber. Und auch dort gibt es dann eine Totale, später im Verlauf des Gesprächs, wo ich auch sage, so, boah. Sehr geil ins Licht gerückt, weil hinter Jimmy ist so ein Fenster mit Lamellen und da kommt es halt so richtig schön reingeleuchtet rein und es sieht einfach nur super cool aus. So düster auch irgendwie. Und ja, sehr schön belichtet die Situation und ja, das Mobiliar ist sowieso cool, muss ich sagen. Also den Tisch hätte ich auch gern. Samt der Chesterfield-Couch, die ja links daneben steht.
Also ich habe mich ja noch so eine andere Sache gefragt. Und zwar, wenn Chuck da 2 Jahre unter diesen Verhältnissen lebt, gerade als alter Mensch hat man ja nicht die besten Augen. Ich glaube, die Augen haben das nicht so gerne, in halber Dunkelheit irgendwelche Sachen zu lesen. Also das ist nicht so optimal.
Ja, das ist anstrengend.
Richtig.
Ja.
Aber vielleicht hat er, ach, ich glaube, außer Zeitung hat er vielleicht sonst nicht viel gelesen. Aber ich meine, ja gut, er wird immer Zeitung gelesen haben. Das ist auf Dauer vielleicht auch nicht so gut. Aber naja, auf jeden Fall, dass die Anwälte da überhaupt in der Lage sind, etwas zu lesen, beziehungsweise da nicht total orientierungslos sind, weil sie das gar nicht gewohnt sind, hat mich halt ein bisschen gewundert. Aber naja, anscheinend.
Ja, wobei auf den Schreibtisch als solches ja genug Licht fällt. Ja, also der ist ja, gut ausgeleuchtet.
Auf jeden Fall waren sie etwas überrascht, wie es denn da drin so aussah. Ja. Aber es ging ja noch. Sie haben sich ja, also Saul und Jimmy und sein Bruder, sie haben sich ja gut aufgemacht, haben das ja eigentlich alles schön gemacht und auch die Diskussion, beziehungsweise wie man das auch immer sonst nennen möge, wurde ja auch
Verhandlung.
Auf jeden Fall kommt dann die Lieblingsszene in dieser Episode von mir.
Ja, warum auch nicht?
Sie sich nämlich Wort-Battle oder ein Gesprächs-Battle leisten sozusagen und
Die Einzelheiten können wir, glaube ich, nicht ganz unbedingt, sollte man auch nicht vielleicht vorwegnehmen, aber.
Nö, aber also kurz zusammengefasst würde ich sagen, es fängt halt klein an. Und von der Gegenpartei wird ja ein sogenanntes Gegenangebot erstellt, so nach dem Motto, ja, sie erreichen hier das und das und das ein. Ja, sehen wir ein, da ist ein kleiner Rechenfehler passiert, wie bei jeder großen Firma. Sorry, das beläuft sich auf circa so und so viel tausend. Ich glaube, was waren das? 64.000. Für Ihre Unkosten legen wir nochmal irgendwas drauf. Dann sind wir bei 92.000. Ach, hier komm, was soll's. Wir machen 100k draus. Und dann ist aber auch gut, sie stellen keine weiteren Ansprüche und dann ist aber auch Frieden. Und dann beugt sich Jimmy runter, packt so einen Zettel aus und meint so, lesen Sie mal das hier und überhaupt bla bla bla. Und dann kommt ja eigentlich nur noch die Frage so, ja, was stellen Sie sich dann vor? Und während des ganzen Gesprächs ist Chuck ja stumm wie so ein Baum. Und er sagt dann einfach nur 20 Millionen.
Genau, also sie packen also auch die Fakten auf den Tisch und der eine sagt auch so, ja, wollen sie jetzt hier einen Rico-Fall draus machen und so und auf jeden Fall ist die Gegenseite schon so ein bisschen am Schlucken und dann sagt ja Chuck 20 Millionen und man denkt so, okay, ja.
Ja, weil ursprünglich war ja zwischen Chuck und Jimmy irgendwann mal die Summe 2 Millionen, wollten sie wohl darauf hinaus. Aber nachdem Chuck sich das Gespräch so angehört hat und dann seine Denkmurmel wohl gelaufen ist, wie so ein Hamster auf Speed im Hamsterrad, packt er einfach nur ganz knallhart 20 Millionen aus und dann,
Begründet das auch später mit, ist ja ein Riesenladen und mit 12 Altersheimen und die können ja nicht alle in New Mexico sein und da sind 20 Millionen angemessen.
Ja, das ist ja auch das, was Jimmy anführt, von wegen Rico-Fall. Das ist ein Präzedenzfall. Wo es das Verliefern per normaler Post zwischen zwei Staaten wohl irgendwie nicht erlaubt ist für gewisse Dinge. Und das hat diese Gesellschaft halt gemacht und damit haben sie sich quasi ins Bein geschossen. Und das ist halt die Basis für Chuck und Jimmy.
Genau. Ich fand das ja alles ziemlich cool, nur ich habe mich halt gefragt, an wen gehen denn dann eigentlich die 20 Millionen? Also, ich meine, klar, sie kriegen einen kleinen Anteil und die Leute kriegen halt ihre Kohle wieder, aber was ist halt mit dem Rest? Der Staat?
Nee. Ich wollte was anderes sagen. Gut, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden.
Sag halt erstmal.
Dass ich jetzt dachte, dass die sich untereinander einigen. Aber nee, ging ja.
Die 20 Millionen gelten ja dann für die Sammelklage. Das heißt, alle, die sich an der Sammelklage beteiligen, kriegen dann einen gleichen Anteil ausgeschüttet. Und davon kriegen die Anwälte ihren prozentualen Anteil. Und das wird dann auch eine entsprechend große Summe sein bei 20 Millionen. Ja, okay. Wenn die von jedem Kasper irgendwie 25% abkassieren, dann weißt du, wie viele Millionen bei den Anwälten hängen bleiben.
Ja, dementsprechend war die Forderung von Chuck, angemessen auf jeden Fall.
Angemessen.
Und da Chuck ja kompetent ist, denkt man sich, dann wird das wohl auch so passen.
Auf jeden Fall sagen die so, müssen wir drüber schlafen und verabschieden sich.
Ja.
Und Chuck sagt, entweder Knete oder wir sehen uns vor Gericht.
Jo. Womit wir dann nochmal bei einer weiteren Szene wären mit Mike.
Erstmal sehen wir noch Abschlussszene so, wie er halt seine Forderung vor Jimmy rechtfertigt und sagt so, ja, ist ja angemessen, was ich gerade schon gesagt habe und sagt, ja, wir sorgen auch irgendwie dafür, dass du da wieder in den Laden rennen kannst und so und man merkt dann nochmal, wie er gerade so richtig Feuer und Flamme ist in seinem Anwaltsein.
Ja, er ist quasi zurück im Element, wie so ein Fisch im Wasser.
Back to the business.
Blüht auf. Ja.
Richtig. Jetzt
dann kommen wir aber zurück zu Mike.
Genau.
Und sehen dann sieht man, er hat ein Tier auf dem Arm, was man bisher nicht kannte.
Wuff.
Ein Wuffi.
Für wen ist der Hund? Also ich vermute mal für Kelly.
Ja, davon gehen wir jetzt mal alle aus.
Oder er ist hundelieb. ist einsam.
Ich hatte ja ehrlich gesagt bei der Szene was anderes vermutet, sondern dass er dieses Tier nur hat, um sozusagen unauffällig, also alibimäßig da reinzukommen zu dem Typen.
Beziehungsweise hat er sich, genau, erweitere ich mal, er hat sich jetzt einen Hund oder entweder er sich oder seiner Enkelin einen Hund angeschafft, um eben erstmal wieder einen ganz unscheinbaren Vorwand zu haben, um da mit dem Tierarzt sprechen zu können.
In der Tat.
Und die kommen dann eigentlich auch relativ schnell so zur Sache.
Genau.
Also Mike fragt halt so, naja, wir hatten ja schon mal über Kollegen bzw. Jobangebote gesprochen der besonderen Art. Und naja, ich hätte durchaus Interesse, sowas zu tun.
Neben der Tierarzt sagt so, ja, und was kann ich sonst noch für Sie tun? Und Mike fragt, haben Sie denn noch Kontakt noch zu den Leuten? Und so, ja. Was wollen Sie denn machen und so? Und er sagt, naja, sagen Sie mal, was Sie im Angebot haben und ich sage Ihnen, was ich machen kann.
Hm. Nicht, was ich machen kann, sondern was ich mache.
Genau, was ich mache.
Genau. So,
genau.
Und dann ist das eigentlich schon wieder fertig, oder?
Richtig.
Ja. Und dann kommen wir zur Abschlussszenerie. Back bei Chuck. Und ja, es geht darum, dass sie jetzt irgendwie schon mal den Schlachtplan ausarbeiten und bla bla bla. Jimmy ist irgendwie voll müde und packt sich erstmal auf die Couch. Mhm. Und
er sollte eigentlich Chuck irgendwas so, aus dem Auto holen. Und Jimmy sagt so, ja.
Ja, lass mich doch ausreden.
Gib mir eine Minute. So, ja.
Ja. Was ich nämlich sagen wollte, Chuck meint ja nur so, hast du die Dingsbumsfälle, bla bla, und Jimmy, ja, die sind auch verdammt im Auto, gib mir eine Minute und
da in dem Moment
ratzt weg.
Legt er sich aufs Sofa und ratzt halt weg.
Und Chuck steht auf mit seinem Block und Schreiber und ja, latscht so durch die Bude. Na, und dann denkt sich erstmal nichts Böses. Er ist
erstmal noch so am Rummachen und sucht halt was und geht dann los.
Schreibt Dinge auf und man denkt sich nichts dabei und plötzlich so, der geht halt so ganz in Gedanken einfach raus und man sieht wieder eine meiner Lieblingseinstellungen
Briefkasten.
Aus dem Briefkasten heraus, ja, so wie bei Tarantino immer die Szenerie aus einem Kofferraum herausgeshootet, ja, ist hier so der Running Gag eben, ja, aus einem Container raus oder einem, ja, Mail-Apparat und nimmt sich einen Schlüssel, macht Auto auf, holt die Kiste raus. Währenddessen wacht Jimmy auf und denkt sich so, hä? Chuck?
Ja, er hat das Zufallen der Aufgehen oder Zufallen der Tür hat ihn aufgeweckt.
Achso, okay. Habe ich gar nicht mitbekommen. Und dann steht Chuck ja da mit der Kiste in der Hand und guckt ihn an. Und Jimmy guckt ihn an und meint so, Chuck, alles in Ordnung?
Nee, er sagt
und dann kommt
Chuck.
Diese...
Chuck?
Achso.
Und
ja, okay, dann sagt er halt nur Chuck.
Und, in dem Moment
macht und sie starren sich an.
Und in dem Moment macht es Klick bei Chuck. Und man merkt so, ah, okay, er ist gerade aus seinem Distortion Field aufgewacht.
Ja, und dann ist es mal wieder an der musikalischen Untermalung die Dramatik der Szene eben in Szene zu setzen.
Ja.
Ne? Und man denkt sich so, und dann, wir haben ja erst noch so die Close-Up-Shots, hm, und dann dreht ja die Kamera weg, beziehungsweise es wird so geschnitten, dass du halt dann eine Totale siehst, mit einem sehr schönen Baum übrigens. Und er steht da, hat den Karton in der Hand, lässt den Karton fallen und fertig.
Genau. Zack.
Cliffhanger.
Ja.
Wir sind gespannt, wie es weitergeht, würde ich sagen.
Ja.
Und wir haben nur noch 2 Folgen in der ersten Staffel. Es ist dramatisch.
Ja.
Ich bin gespannt, ja.
Ich habe recherchiert derweil. Und zwar, also, die Kaylee wird natürlich nicht von einer derselben Figur gespielt. Und zwar ist das in Better Call Saul eine andere Darstellerin. Zumindest, also laut dem Breaking Bad Wiki stehen hier 2 Figuren aufgeführt und in der allgemeinen Wikipedia steht auch, dass wird aufgeführt, welche Episode, played by different actress. a different actress. Okay, ich glaube, das ist nur Single gemeint und nicht Plural. Also Einzahl, nicht Plural. Ja, dieser Wechsel Englisch, Deutsch, bla. Auf jeden Fall, nein, es ist nicht dieselbe Darstellerin, logischerweise.
Ja, ja, das habe ich schon verstanden.
Ja.
Jo. Gut. Dann sind wir eigentlich auch fertig. Oder jo. Nicht?
Genau.
Also ich bin wie gesagt gespannt. Ich lasse mich überraschen. Ich würde jetzt einfach mal ins Blaue hinein schauen. Oder wie auch immer das heißt. Diese Redewendung. Ich kann es nicht. Bin leider nicht des Deutschen mächtig. Ich glaube, dass Mike vielleicht so den einen nicen kleinen Auftrag vielleicht annimmt und macht. Das würde ich zumindest gerne sehen. Dann zu dem, ich sag mal, Legal Matters, also zu den rechtlichen Geschichten da mit Jimmy und Konsorten.
Ja, mir fällt gerade noch auf, dass die bisherigen Sendungstitel bis auf, das Folgentitel bis auf die fünfte alle auf O enden. Uno, Micho, Nacho, Hero, dann Alpine Shepherd Boy, 5-0, Bingo, Rico, Pimento, Marco.
Und halt irgendwie so
komisch. Wie heißt dann die nächste Folge?
Pimento.
Pimento.
Ja. Mhm. Was auch immer das.
Es ist natürlich auch ein Folgentitel, der einem nicht weiterhilft. Für,
also bei 8
mal ins Blaue hinein.
Hätte es das tun können, weil Rico groß geschrieben. Und ja, also
ja.
Es war eben der Begriff schon so ein bisschen bekannt aus The Dark Knight.
Richtig. Da kannte ich ihn auch.
Genau.
Sehr schön.
Das war ja.
Ja,
das,
da dachte ich mir auch schon ein bisschen. Aber ach, wer guckt sich denn eigentlich immer die nächsten Folgentitel an? Ey, das finde ich so eklig eigentlich.
Ja, ich habe gerade halt die Wikipedia nebenbei auf. Ja,
ich finde es trotzdem eklig. Das war letzte Folge auch schon so.
Was ist denn darin jetzt schon wieder eklig?
Es ist einfach eklig.
Mir fiel so.
Das sind wie die Leute,
hallo,
die das Buch
das
nehmen
mal
und dann
mir
auf die letzte
so
Seite
auf,
gucken
mir fiel
und dann
so auf, dass ich dachte so, ah, okay, da sind
ja, du musst dich doch nicht rechtfertigen. Ich hab's doch verstanden. Das ist ja schön, dass du dieses
was,
Muster
was passiert denn da so jetzt? Und okay, gut. Ja, pff, aber
ja,
was
es
auch
ist
immer,
doch toll. Ist, Michel, ganz toll. Du hast
ja,
das mit dem O's rausgekriegt.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was du dich da schon aufregst. Außerdem hat das Ding immer damit angefangen. Die nächste Folge heißt, weiß ich nicht.
Ja, ich hab doch keinen Namen gesagt. Ich hab jetzt den
Helm. Ruhe. Pimento. Ne, da gibt es übrigens eine Firma Pimento Medien Produktions GmbH und die sitzt in Berlin.
Also ich, also wenn ich habe jetzt gerade mal Pimento Google, sehe ich Paprika.
Was Scharfes.
Also ja. Normalen Paprika.
Ich habe das nämlich auch gerade gemacht und so. Man sieht nur Gewürz. Also könnte eine scharfe Folge werden.
Auf jeden Fall, ja, mexikanisch. Vielleicht geht's irgendwie dahin. Vielleicht sehen wir den ersten Job von Mike nochmal, also den so, like Mike halt so.
Ja. Der Titel war übrigens cool.
Was? Ach so.
Ja, Wanna Be Like Mike.
Ja, da hatte jemand, das Lied war glaube ich auch so in einem anderen Film definitiv und das halt entsprechend so ein Tribute zusammengeschnitten. Das Ende von dem Video habe ich absichtlich, kann ja sein, dass sich jemand diese Folge hier anhört und Breaking Bad noch nicht gesehen hat. Da gibt es am Ende des Videos einen Spoiler, das habe ich dann bei dem Lied dann entsprechend rausgeschnitten.
Ja. Was mir bei dem Ganzen hier gerade auffällt, wo ich nochmal das Wiki-Dings offen habe, die Einschaltquoten stabilisieren sich und nehmen langsam wieder ein bisschen Fahrt auf.
Ja, am Ende hin. Ja, das war eigentlich immer so bei den Breaking Bad Episoden auch so. Das, so. Ja. Und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, so dass sich Leute denken, ich habe die Folgen jetzt nicht so geguckt, aber jetzt kommen die letzten zwei, die gucke ich mir jetzt an.
Genau.
Weil los ging es ja mit 6,88 Millionen, dann knappe drei, fast drei und dann eher so 2,5 und jetzt gehen wir wieder auf 2,87 bei der aktuellen Folge Rico.
Richtig.
Und was mich auch freut, dass die Folge 9 mit dem Titel Pimento von Thomas Schnauz geschrieben und auch Regie geführt wurde.
Hört sich sehr deutsch an.
Thomas Schnauz. Schnauzenburg, ach Hurdel.
Ja. ja, Thomas Schnauz hat auch die Folge Nacho geschrieben.
His credits include the X-Files. Okay.
Ja, von mir aus. Und wenn ich jetzt da mal ein bisschen so mein Fantasiekram hier anwerfe, Thomas Schnauz hat die Folge geschrieben Nacho, in der jemand zu sehen war. Und er schreibt und führt Regie in der Folge Pimento, die auch was mit Essen zu tun hat. Vielleicht sehen wir jemanden
wieder. Ja.
Verstehen?
Ja.
Warte mal, darf ich eine leichte Vermutung äußern, dass die zuvor angekündigte Salsa endlich mal gekocht wird und nicht verschüttet, beziehungsweise pseudo-verschüttet? Ja. Aber das ist, glaube ich, schon zu viel des Ganzen. Ich denke, das sollten wir den Leuten überlassen.
Jetzt habe ich Hunger.
Ja, natürlich, ich sag mal so, jeder, der uns zuhört, kann das ja mal in die Kommentare oder auf Twitter oder auf Facebook schreiben, was er denn dazu meint. Würde mich interessieren, was die Hörer da draußen so erwarten würden.
Ja, die Zeit drängt.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und die Zeit drängt, ja, in der Tat.
Wir sind schon wieder länger als die Folge, also doppelt so lang.
Ja, wie immer.
Ja, Mai.
nein, nicht wie immer. Wir waren die letzten Mal, da haben wir uns ganz gut gehalten so.
Auf eine Stunde eingependelt. Wo liegen wir jetzt zeitlich?
Anderthalb, deswegen sage ich ja so.
Ja gut, ich habe jetzt auch Aufnahmezeit 1,36, aber da ist ja das ganze Vorgeplänkel mit
bei. Ja, zieh mal.
Wir werden wahrscheinlich bei einer Stunde Viertel oder so.
Zieh mal, nicht mal 3 Minuten ab, oder? Ich weiß gar nicht, nee. Also, ja.
Kann nicht sein, weil als ich umgestellt habe.
Hallo.
Auf jeden Fall knapp anderthalb Stunden. So.
Können wir vielleicht einmal so als.
Was war denn jetzt noch?
Können wir denn einmal vielleicht so als Abschluss mal so diese Traumschiff und dann die Leute, die reinkommen mit den Torten und den schönen Wunderkerzen und dann als das mal als irgendwann mal als Rausschmeißer. Nicht für jetzt, sondern für irgendwann. Einfach so. Traumschiff.
Ja, aber nicht für Better Call Saul. Ich weiß, wovon er spricht, aber das ist grauenhaft. Und das ist in meinem Podcast nicht erlaubt. Okay. Aber gut, wir merken uns das mal vor, für was anderes.
Diese psychische Störung, den Jungen laden wir nicht nochmal ein. den lassen wir raus.
Jetzt ist aber auch...
tschüss. Ja, komm hier. Bums.
Ja. Gut, dann darf heute der Flo mal wieder zuerst auf Wiederhören sagen.
Tschüss.
Und der Max Snyder, noch einen abschließenden Satz oder so?
Ich hab Hunger auf einen Taco oder sowas.
Ja, dann wünsche ich da guten Appetit. Ich bedanke mich bei euch beiden wieder fürs Dabeisein und Mitmachen, bei den Hörern fürs Zuhören und vielleicht auch kommentieren. Ja, dann sage ich bis Pimento und bis dahin und bis neulich. See ya, adieu, tschö und Okinawa oder so. Mahlzeit. Rausschmeißer ab.